Hallo, ihr hört das Freifunkradio, die Folge 115, eine Voraufnahme vom Chaos-Kongress, dem 37C3 mit den Leuten von Freifunk Stuttgart. Dabei ist wie immer der Andi.
Hallo, herzlich willkommen.
Und der Nico, hi.
Hallihallo.
Habt ihr auch einen Namen?
Nico,
Tommy.
Nico, für dich ist, glaube ich, eine Postkarte heute angekommen, habe ich vorhin irgendwie gelesen. Aber von 2021 angeblich.
Aus der Vergangenheit geschickt.
Ja.
Sehr gut.
Ja, ich meine, wir können die üblichen Fragen stellen über die Stuttgarter Community. Was meinst du?
Ja, wir können einfach mal loslegen. Was sind eure Lieblingsgeräte, die ihr einsetzt in Freifunk Stuttgart? Am Ende auch über eure Projekte reden, die ihr gerade so betreibt. Vielleicht auch mal eine kurze Vorstellung, wie seid ihr überhaupt zu Freifunk Stuttgart gekommen?
Ja, ich bin 2018, glaube ich, zu Freifunk Stuttgart gekommen. Ich habe einfach irgendwas gesucht, wo ich ein Hobby haben kann und wo ich aber was Gutes bewirken kann und trotzdem was mit Technik habe. Und irgendwie habe ich das beim Freifunk gefunden. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist immer wieder cool, wenn man in eine Geflüchtetenunterkunft geht, da einen Router aufbaut und die Leute freuen sich darüber. Und gleichzeitig habe ich noch Möglichkeiten, mich weiterzubilden, was zu lernen über Netzwerke, übers Internet. Und ja, deswegen bin ich hier geblieben.
Du hast auch einen Background mit Informatik, oder beruflich?
Genau, ich bin beruflich Softwareentwickler.
Ja, bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich. Ich bin 2 Jahre vorher dazu gekommen, allerdings über die Flüchtlingshilfe. 2016 hatten wir bei mir zu Hause in Esslingen eine große Flüchtlingsunterkunft mit bis zu 200 Leuten. Ja, und wir haben relativ schnell festgestellt, dass für die Menschen, die aus den anderen Ländern kommen, der Zugang zum Internet halt absolut essentiell ist, weil das ist der Zugang zu ihrer Familie und später dann natürlich auch eine Möglichkeit, sich im Land zu orientieren, Zugriff auf irgendwelche Informationen und so weiter. Und darüber, da haben wir dann, ja, da die staatlichen Stellen das nicht auf die Reihe gekriegt haben, haben wir nach Wegen gesucht, wie man das anders hinkriegt. Und so haben wir dann mit Freifunk angefangen, habe ich mich dann ein bisschen reingefuchst. Also mein fachlicher Hintergrund ist ähnlich wie bei Mikro, wobei ich gelernt eigentlich Molekularbiologe bin, aber ich arbeite auch in der Softwarebranche. Und die Beweggründe sind eigentlich ähnlich. Also es ist einfach klasse, wenn man mit IT einfach sofort merkt, das hilft den Leuten ad hoc. Ja, das ist einfach klasse.
Im doppelten Sinne ad hoc. Aber wobei, genau, da kommt dann immer die Frage, wie viel wird denn gemescht bei Freifunk Stuttgart? Es ist
Die Mesh-Ratio.
die Mesh-Ratio, genau, ja.
Ja, also ich würde, glaube ich, sagen, wir haben noch kein ausgeprägtes Mesh-Netz in der Stadt selber, in der Stadt Stuttgart. Bei uns ist tatsächlich so, dass viele Communities, die eher in der Region und weiter außen liegen, da gibt es zum Beispiel das Beispiel von Beuren. Dort gab es im Wesentlichen in dem Dorf keine besonders gute Internetversorgung. Es gab nur zwei, drei Punkte, wo man relativ schnell das Internet bekommen hat. Und die haben wirklich ein sehr, sehr großes Meshnetz in der kleinen Stadt aufgebaut, sodass sie quasi in der gesamten Stadt eine mehr oder weniger gute Internetversorgung haben. Also Meshing ist bei uns eher so in den kleineren Städten um Stuttgart drumherum. In Stuttgart selber sind wir trotz der eigentlich sehr gut geeigneten Geografie aufgrund der Kessellage noch nicht so gut am Meshen, aber vielleicht kommt es ja noch irgendwann.
Okay, was ich jetzt gehört habe, seit 2018. Aber wie alt ist so Freifunk Stuttgart? Gibt es das erst seit 2018 oder seid ihr quasi jetzt eine neuere, jüngere Generation, die das Projekt irgendwie fortsetzt?
Also Freifunk Stuttgart gehen, glaube ich, die ersten Anfänge bis 2006 zurück oder so. Die ersten Spiel oder die ersten Spiel-Gehversuche waren damit OLSR damals. Und irgendwann, ich weiß aber leider gerade gar nicht mehr, wann das genau war, war dann irgendwie das Bestreben, mit OLSR braucht man relativ viel Koordination, um dann einen neuen Router aufzusetzen. Und es ist auch sehr relativ technisch. Und das Bestreben war dann irgendwann, das ein bisschen zu vereinfachen, das Netz. Und dann wurde irgendwann das Gluon und Batman als Meshing-Protokoll eingeführt. Ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Tommy, weißt du das?
Keine Ahnung, bin ja auch nicht so lange dabei.
Ja, also ich kann es leider gerade nicht sagen, wann das gemacht wurde. Genau, und seitdem ist das Netz auch stark gewachsen. Aber die Ursprünge gehen bis 2006 zurück. Und es gibt auch noch Leute, die sind seit 2006 dabei quasi und machen das immer noch. Genau.
Ja, das ist natürlich cool. Zum Beispiel in Berlin hat es da einen Generationswechsel gegeben. Ich glaube, von so der Anfangsgeneration bin ich, glaube ich, die Einzige, die da noch so aktiv ist. Außer die Leute, die im Hintergrund noch so wie Daniel Paufler noch Sachen machen.
Ja, in Berlin sind wir, glaube ich, schon beim zweiten, dritten Generationswechsel angelangt, die da jetzt aktiv sind. Was, glaube ich, so also ich finde es schön zu beobachten, dass das Projekt weiterlebt und von anderen Menschen auch weitergetragen wird. Was dann zwar irgendwie immer ein bisschen zu Reibereien führt mit den älteren Generationen, aber ist, glaube ich, normal, dass sowas passiert und dass man nicht so einverstanden ist mit dem, was jetzt die jungen Leute machen. Aber ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass das Projekt einfach weiterlebt. In Stuttgart seid ihr als Verein irgendwie organisiert oder habt ihr einen Hackerspace oder ist es irgendwie alles gemischt oder kannst du da was zu sagen?
Also wir sehen uns in Stuttgart als Community und wir haben auch wirklich viele Communities, die zum Freifunk in Stuttgart einen Beitrag leisten. Der Verein ist eine Entität, die beteiligt sich an der Community Stuttgart. Der Verein beteiligt sich da auch ganz intensiv mit finanziellen Mitteln für Gateways, für Hardware und so weiter und so fort. Also der Verein ist schon eine treibende Kraft hinter der Community in Stuttgart. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, Freifunk Stuttgart könnte prinzipiell auch ohne den Verein existieren. Also der Verein ist halt eine Möglichkeit, den Freifunk in Stuttgart zu fördern. Dadurch blüht er auch, dadurch funktioniert er, aber es könnte auch ohne den Verein funktionieren. So ist zum Beispiel so, dass Gateways auch teilweise von Privatpersonen betrieben werden und nicht nur in Hand des Vereins sind.
Ja, und die Communities, das ist auch eine andere Struktur. Wir haben ja auch natürlich eine andere Siedlungsstruktur wie eine Großstadt wie Berlin. Wir haben halt Stuttgart als Metropolstadt und drumherum haben wir auch nicht ganz kleine Städte, die aber eigene Communities haben, die auch teilweise ziemlich autonom arbeiten. Die haben natürlich, nutzen dann alle das gleiche Image, das Freifunk-Image. Die tauchen auch alle auf der zentralen Karte auf. Aber sozusagen die Community-Arbeit, die ist schon recht autonom. Also es ist auch nicht angebunden an irgendeinen Hackerspace. Das hängt immer von den örtlichen Verhältnissen ab in der jeweiligen Stadt. Also wir haben jetzt in Esslingen zum Beispiel leider noch keinen. Da arbeiten wir gerade dran, dass wir mal einen richtigen Makerspace kriegen. In Nürtingen gibt's sowas schon, ist an die Hochschule angedockt. Dann haben wir in Backnang eine Community, eine eigene auch, die auch sehr lebendig ist. Also es ist bei uns einfach ein bisschen autonomer organisiert als Community, aber mit einer gemeinsamen technischen Plattform, über die man sich dann austauscht.
Ja, du hast jetzt schon ein paar Namen oder Städte genannt, in denen ihr aktiv seid. War das jetzt schon vollständig? Also ich habe jetzt Stuttgart, Esslingen, Backnang gehört. Wo seid ihr noch?
Nürtingen gibt es noch, die Community in Nürtingen. Und also bei uns in Esslingen, Esslingen und Nürtingen liegen im gleichen Landkreis. Esslingen ist die Kreishauptstadt, Nürtingen ist quasi der Altkreis. Es waren früher zwei getrennte Landkreise. Die beiden Communities sind auch relativ stark jetzt gewachsen durch diese ganze Arbeit in den Flüchtlingsunterkünften. Da haben wir also auch Kooperationen mit dem Landkreis zum Beispiel. Das heißt, wir haben, das läuft dann über den Verein und genau dafür ist der Verein dann auch gut, als juristische Person, dass es eine offizielle Kooperation gibt, halt zwischen dem Landratsamt und dem Freifunk e.V., dass wir sozusagen als ehrenamtliche Community dafür sorgen, dass es Freifunkversorgung, Internetversorgung in den Flüchtlingsunterkünften gibt. Die sind teilweise natürlich auch sehr groß. Also wir haben Standorte mit bis zu 500 Leuten. Da können wir nicht mit einzelnen gemeshten Nodes arbeiten, sondern da arbeiten wir dann eher mit einem Offloader zentral, der dann virtualisiert wird und mit klassischer Hardware, Ubiquiti, über die dann die Freifunk-SSID verteilt wird im gesamten Gebäude. Das ist dann das Modell, was wir da fahren in den großen Unterkünften. Ansonsten in den kleinen Standorten, da gibt es dann ganz normale Nodes. Ja. Im Privatbereich auch. Es gibt auch Kooperationen mit Kommunen, die ein bisschen anders gelagert sind. Da geht es dann um öffentliches WLAN letztendlich in der Fußgängerzone oder sowas. Das machen die Leute in Backnang auch sehr intensiv. Das machen wir in Esslingen auch ein bisschen. Bei uns ist es ein bisschen zäher, aber das hängt auch immer von den jeweiligen Verwaltungen ab. Ja. Generell haben die Verwaltungen immer ein bisschen Probleme. Die haben natürlich das Know-how nicht, wie man Netze baut, haben vielleicht eine IT-Abteilung, die kümmert sich aber halt nur um ihre Verwaltungsnetze und solche Zusatzgeschichten. Da sind sie dann sehr schnell überfordert. Da sind sie Gott froh, wenn sie dann Ehrenamtliche finden, die das dann für sie machen sozusagen. Das ist aber auf der anderen Seite auch das Gefährliche, weil die nehmen natürlich den kleinen Finger und ziehen dann die ganze Hand hinterher, denken dann, das sei ein kostenloser IT-Service und dann musst du dann halt ihnen sagen, liebe Leute, wir sind Bürger dieser Stadt, wie ihr auch. Wir machen das für die Community, ja, für die Community dieser Stadt. Und das muss auf Augenhöhe laufen, ja. Also das heißt, wir sagen, wir brauchen das und das an Technik oder an Vorinstallationen zum Beispiel. Kabel ziehen tun wir dann nimmer selber, sondern heißt es einfach, das brauchen wir da und da und da. Für den Uplink müsst ihr sorgen. Wir kümmern uns darum, dass das Zeugs dann dahin kommt, dass es konfiguriert ist und dass es betrieben wird. Und wenn mal was kaputt geht, dann kommen wir auch vorbei, aber nicht 24/7, sondern wenn ein Ehrenamtlicher von uns Zeit hat. Und das funktioniert gut.
Ich wollte da nochmal einhaken beim Offloader. Also da ist ja mal, also das finde ich, ist immer ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, aber mit der neuen Hardware, mit zum Beispiel mit einem Tixel NVH 50 AX Pro, hat man ja wirklich ein Gerät, mit dem kann man so 250 Megabit durchschieben, ja, ohne dass man einen Offloader braucht. Also wir haben auch jetzt eine geflüchteten Unterkunft neulich gemacht mit den Geräten und da ist der DSL-Anschluss saturiert mit ohne Offloader letztendlich. Genau, aber nochmal um auf die Frage zurückzukommen mit den Städten. Also ich habe jetzt gerade mal so ganz grob überlegt und wahrscheinlich vergesse ich welche. Aber ich habe jetzt noch im Kopf gehabt, in Aalen gibt es auf jeden Fall noch Nodes. Es gibt in Schwäbisch Gmünd noch Nodes. Es gibt in Tübingen Nodes. Es gibt in Reutlingen Nodes. Metzingen, genau, in Metzingen gibt es auf jeden Fall auch noch Nodes. Das sind jetzt so mal 5 Städte, die mir jetzt gerade so spontan einfallen. Und sorry, liebe Communities, wenn ich euch vergessen habe. Ja. Es gibt relativ viele Städte und relativ viele kleine Communities, die teilweise auch wirklich auch nur aus einer Person bestehen, die gesagt haben, ich habe jetzt hier Bock, im Dorf Freifunk zu machen. Aber ist cool, ja. Genau,
das wollte ich gerade fragen. Sind das jetzt wirklich Communities? Also hast du ja gerade beantwortet. Oder nicht jemand, der hier 5 Dörfer oder 5 Städte gleichzeitig versorgt und da die Nodes verteilt. Aber es gibt da aktives Community-Leben in den meisten dieser Orte, die ihr jetzt aufgezählt habt.
Wie viele Leute da sind, ne? Also je nachdem, wenn die, wie gesagt, wir haben eine völlig andere Siedlungsstruktur, wie ihr es aus Berlin kennt. Das ist einfach was ganz anderes und entsprechend, wenn halt in einem Ort 2, 3, 4 Leute sich um Freifunk kümmern und die dann auch einen Ort haben, wo sie sich treffen können, wo sie gemeinsam basteln können, dann bildet sich da auch eine stabile Community raus. Aber es kann halt auch sein, dass es irgendwo auf der Schwäbischen Alb ist und dann ist da halt nur ein Mensch. Und ja, der ist dann seine eigene Community. Also ist die Bandbreite ist groß an der Stelle.
Aber um es mal klarzustellen, in Berlin wird jetzt auch nicht jemand, der ganz im Osten wohnt, die Nodes ganz im Westen aufbauen. da gibt's auch quasi Sub-Communities, die sich dann für sich auch treffen und eben halt mal zu den großen Treffen, die einmal im Monat stattfinden, auch zusammenkommen. Also das passiert dann da genauso. Wie viele aktive Menschen seid ihr denn in so insgesamt in dem Umfeld? Habt ihr da einen Überblick?
Das ist relativ schwer zu schätzen. Also ich meine, es gibt den Vereinsvorstand, es gibt die Leute, die die Backend-Infrastruktur am Laufen halten. Das ist Nico, einer davon, der auch die Builds macht in den Communities. Also wir haben in Esslingen, mein Gott, wir haben vielleicht, wenn ich es hochrechne, vielleicht 5, 6 Leute. Und in Nürtingen, das sind dürfte mehr sein, etwas mehr, vielleicht an die 10.
Also den ganzen Hackerspace sind Leute, locker 20 Leute.
Und die mit da dem waren. Hackerspace sind es sicher mehr, deutlich mehr. Aber ich weiß nicht, ob die alle im Freifunk unterwegs sind. Ja, das ist die Frage. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Zahlen kann man gar nicht nur so sagen. Wir haben halt, wie viele Nodes haben wir im Moment?
1.300
Nodes. Mit in der Spitze knapp 5.000 User.
Ja. Ich habe mal gespickt. Ja, also so über 1.000 und als ich geguckt habe, waren es, ich glaube, 3.000 Knoten, die, also 3.000 Endgeräte, die ihr da dran hängen habt. Das heißt aber, wie üblich, ihr habt irgendwo ein Blech stehen, also mindestens eins. Die Internet-Uplink geht über VPN wahrscheinlich, oder? Also der Traffic wird umgeleitet.
Genau, also der Traffic von den Nodes, der wird per VPN zu den sogenannten Gateways geleitet. Das nennen manche anderen Communities Supernodes. Mhm. Genau, und da geht's, von da aus geht's dann ins Internet. Und die Gateways werden von unterschiedlichen Entitäten betrieben. Also wir haben einen Freifunker, der in der Gateway-Administration aktiv ist, der ein kleines IT-Systemhaus hat, und der betreibt zum Beispiel auch ein Gateway bei sich zu Hause, in seinem kleinen Kellerrechenzentrum. Wir haben angemietete Server, die von verschiedenen Leuten bezahlt werden. Teilweise leiten die über Freifunk Rheinland aus. Und wir haben auch Bleche jetzt mit einem Stuttgarter Rechenzentrum. Wir haben jetzt vor 3 Wochen eine neue Hardware bekommen, die wir nach Reutlingen stellen werden. Und die werden dann vom Verein betrieben. Genau, ja.
Das finde ich ja gut, dass ihr so dezentral Dinge tut, dass das nicht alles über eine Entität irgendwie abgewickelt wird, weil das war auch schon immer ein Ziel von Freifunk, eben Dezentralität zu fördern und es ist unmöglich zu machen, dass jetzt irgendjemand kommt und sagt, hier Freifunk Stuttgart, ihr schaltet jetzt mal eure Gateways ab. Mhm. Ihr habt ja schon eingangs auch erwähnt, dass Freifunk bei euch auch ohne den Verein überleben könnte. Dann wird es vielleicht mal ruckeln und langsamer werden, aber das funktioniert soweit. Wir können ja mal in Richtung Technik noch abschweifen oder Software auch. Ihr habt schon gesagt, ihr nutzt Gluon. Seid ihr da auf dem aktuellsten Patch- und Betriebssystem-Level oder habt ihr noch dicke Bretter vor euch, die ihr bohren müsst, um dahin zu wechseln?
Genau, also die 2023.1 haben wir noch nicht mitgemacht. Ich habe Gerüchte gehört, dass die 2023.2 möglicherweise morgen released wird oder so. Da müssen wir uns dann beeilen. Ich habe gerade festgestellt, dass es auch nicht mehr baut, weil wir noch Anpassungen brauchen. Also wir sind nicht ganz auf dem neuesten Stand, aber wir sind eigentlich dran, das zu machen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn Leute Lust haben, was mit Firmware zu machen. Das ist cool, spannend, kann man auch viel lernen damit. Gerade wenn man sich so ein bisschen für Embedded-Entwicklung interessiert und so, das ist ein wirklich cooler Bereich, wo man einsteigen kann. Also, wenn ihr Lust habt, Firmware zu machen, meldet euch. Aber wir nutzen Gluon, wir bauen das in einem GitLab und ja, sind damit sehr zufrieden. Wir haben ein bisschen eigenes Segmentkonzept, wie wir das machen in der Gluon-Firmware, was ein bisschen speziell ist, aber dafür ein paar nette Features hat. Genau, ja.
Nette Features? Okay, also welche netten Features kann man sich bei euch holen, wenn man seine Gluon-Firmware erweitern möchte? Habt ihr da besondere Sachen?
Also eine der Sachen ist ja, viele Communities nutzen ja das Domain-Feature von Gluon. Das heißt, wenn ich im Config-Mode bin, lege ich halt irgendwie fest, welche Domain ich habe von meinem Knoten. Wir haben das nicht. Bei uns ist das so, du kannst halt einen Knoten nehmen, die Firmware drauflöschen und dann kannst du mit diesem Node den unter den Arm packen und irgendwo hingehen, wo es einen anderen Node hat, und der klingt sich automatisch in das jeweilige Segment vor Ort ein. Und zwar ohne, dass der nochmal irgendwie eine Internetverbindung hat, sondern der findet automatisch, wer ist gerade in der Nähe, und schiebt sich dann ins richtige Segment sozusagen. Viel Magie dabei, nicht immer ideal, aber es ist ein nettes Feature.
Fragen, habt ihr auch die Grenzfälle abgetestet?
Ja, nein. Ja, ich gibt natürlich Haken dabei. Ja. Es gibt natürlich Haken dabei. Die sogenannten Segmentkurzschlüsse, die man dann bekommen kann, also wenn zwei Nodes einen VPN-Uplink haben und die meshen miteinander, dafür brauchen wir, um die aufzulösen, brauchen wir eine zentrale Instanz. Die ist bei uns zwar redundant ausgelegt, aber das ist jetzt zum Beispiel das ist eine zentrale Instanz. Da fällt unsere Dezentralität ein bisschen mit dieser zentralen Instanz, ja.
Also das Problem ist noch nicht komplett gelöst.
Das Problem ist nicht gelöst. Nein, das Problem ist natürlich nicht gelöst. Sonst wäre es nicht Freifunk, sonst wäre es langweilig. Genau.
Gut, aber es ist, wenn das Problem gelöst ist, dann hat man ja Zeit, wieder neue Features zu entwickeln, Probleme generieren. Ja, haltet uns auf dem Laufen, wenn ihr das Problem gelöst habt.
Genau. Welche Geräte sind eure Lieblingsgeräte aktuell? Oder was würdet ihr jetzt jemandem empfehlen, der sagt, ich möchte gerne bei euch mitmachen? Welches Gerät soll ich denn kaufen, wo ich die Firmware von euch installieren kann?
Also ich finde immer, das kommt auf den Einsatzzweck an. Ich kann jetzt eine Pauschalempfehlung geben. Also gerade gibt es den DAP 1860 wieder billig für 15 Euro oder 18 Euro oder sowas. Also es ist wirklich ein gutes Gerät, ja, mit AX-Wi-Fi. Ich habe selber mal welche davon gekauft, die sind super. Einziges Problem ist halt, ist ein Steckdosengerät, ne? Das solltest du halt nicht irgendwo unten in deinem Zimmer hinterm Kleiderschrank in die Steckdose einstecken, sondern halt irgendwo hoch in den Raum legen. Aber ansonsten ist das ein super Gerät. Aber das ist natürlich wahrscheinlich nichts, womit du eine eine größere Installation machen wollen würdest. Der hat zwar auch VPN-Performance durchaus, aber jetzt nichts richtig Großes. Und wenn ich jetzt was Größeres machen würde, wo ich vielleicht auch PoE brauche, dann würde ich so einen NVR 50 AX Pro wahrscheinlich kaufen. Der ist halt auch dementsprechend teurer. Genau, das wären jetzt so zwei Geräte, die ich mal nennen könnte. Outdoor haben wir schon den NVR 55 AX.
AXE. Den haben wir relativ neu, genau.
Den haben wir beim Festival eingesetzt. Genau. Und im Straßenfest von Backnang haben wir ihn auch eingesetzt.
Und jetzt auch in einer Flüchtlingsunterkunft. Wie gesagt, wir machen in den Großen ja teilweise, in ein paar Großen machen wir jetzt im Moment gerade dieses Offloader-Konzept, wo wir halt den Offloader zentral haben. Aber mit besserer Hardware kann man sich davon auch wieder verabschieden. Ja, dann ist man nicht mehr darauf angewiesen vielleicht, dass man da mit relativ teurer Ubiquiti-Hardware arbeiten muss. Also das könnte durchaus sein, dass man das mit den Zeixels dann anders lösen kann einfach und dann wieder zum klassischen Konzept eigentlich zurückkommt. Ja, das war jetzt natürlich einfach auch ein Stück weit eine Notlösung, weil wir mussten in diesen großen Standorten eben, ja, also letztes Jahr war das ein Beispiel, da haben wir eine ganz große Unterkunft ganz schnell gekriegt mit Beginn des Ukraine-Krieges, wo halt in kürzester Zeit 400 Leute untergebracht wurden aus der Ukraine. Altes Industriegebäude, 6 Stockwerke hoch, mit Hardware drin vom vorigen Nutzer, von der Firma, die da drin war. Das heißt, da gab es schon eine strukturierte Verkabelung. Jetzt muss man das halt sehr schnell wieder in Betrieb nehmen. Das haben wir innerhalb, ja, es waren nicht mal 2 Wochen. Also das war das versorgt und zwar vollständig. Ja.
Netzwerkschränke, die Albträume verursachen wollen oder Kabel, die rausquillen. Ich bin mal mit dir dahin gefahren. Danach konnte ich 2 Nächte nicht schlafen.
Genau. Das war ziemlich übel.
Sowas wie Standorte, die per Richtfunk versorgt werden, sowas braucht ihr bei euch in der Gegend nicht. Die Abdeckung mit Glasfaser oder was ihr da auch immer habt, ist gut.
Gibt's auch. Also wir haben, also Beuren wurde ja vorhin schon erwähnt. Da gibt's genau diese Glasfaser, also da gibt's eine Richtfunklösung auf dem Hohen Neufen. Es ist an der Schwäbischen Alb sind so Berge an der Kante sozusagen und der Hohen Neufen ist einer davon. Da wurde das Land gegründet übrigens, Baden-Württemberg. Und auf dem Hohen Neufen, da ist eben auch eine Richtfunkstrecke runterwärts. Ja. Und wir haben jetzt aktuell in einer Flüchtlingsunterkunft haben wir möglicherweise auch wieder eine Lösung mit einer Richtfunkstrecke. In Backnang gibt es das auch. In Backnang ist jetzt gerade neu eröffnet worden, eine Flüchtlingsunterkunft mit Zelten. Die haben ja teilweise bei uns das Problem, dass die Kommunen und die Landkreise eben auch keine Räume mehr haben. Man will nicht mehr wie 2016 die Turnhallen belegen, sondern man muss die Leute halt anders unterbringen. Da macht man oft mit Zelten dann. Und in Backnang wird das dann auch über die Richtfunkstrecke von der Schule aus. Also in der Schule geht eine Richtfunkstrecke rüber in das Zelt und im Zelt wird dann verteilt. Ich glaube, es sind auch Zeixel, weiß ich gar nicht genau.
Ja, das sind aber fairerweise irgendwie 80 Meter oder so.
Ja, ist nicht weit.
Nicht weit, ja.
Nee, ist nicht weit. Aber gerichtet, das ist ja die Hauptsache, ne? Gut, also neben den geflüchteten Unterkünften auch andere Projekte mit Kommunen oder anderen Trägern zusammen? Also ich habe schon gehört, so Einkaufsstraßen werden irgendwie mit WLAN versorgt. Gibt es auch noch andere Projekte, die ihr da habt?
Bei uns in Esslingen, das Stadtprojekt sozusagen, das ist eigentlich entstanden über das Stadtmarketing. Also wir haben in Esslingen die Stadt ist knapp 100.000 Einwohner und wir haben im Jahr haben wir einen relativ großen und bekannten Weihnachtsmarkt mit etwa 1 Million Besuchern. Und es gab halt eine politische Diskussion, dass man gesagt hat, wir müssen mehr öffentliches WLAN haben. Und dann hat die Stadt dann mal angefragt, beziehungsweise es lief über das Stadtmarketing, ob der Freifunk das machen könnte. Letztendlich hat sich der Gemeinderat dann entschieden, es gab 3 Projektgebiete am Bahnhof, in einer Fußgängerzone, in einer kleineren Fußgängerzone und rund um den Marktplatz, wo hauptsächlich dieser große Weihnachtsmarkt stattfindet. Die beiden größeren Projektgebiete wurden dann kommerziell vergeben vor 5 Jahren oder sowas, für einen Haufen Geld. Dann das kleinste Projektgebiet haben wir dann sozusagen gekriegt als Freifunk e.V. Und interessanterweise war es jetzt aber so, jetzt ging es um die Verlängerung des Vertrages Und jetzt hat man die Erfahrung gemacht, dass die kommerziellen Netze einen Haufen Geld kosten, aber die Leute sich beschweren, dass sie nicht funktionieren. Und jetzt könnte es sein, dass es jetzt nochmal eine Diskussion kommt, dass man das umschiftet, dass man sagt, okay, wir machen das künftig überall mit Freifunk und kegeln die kommerziellen raus. Also es könnte sein, ja. Da lief das, wie gesagt, über Stadtmarketing und die Kommune. Bei den geflüchteten Unterkünften war es natürlich dann der Landkreis. Ja.
Mit der Stadt Backnang haben wir noch eine ziemlich intensive Zusammenarbeit, wo wir auch den öffentlichen Raum versorgen. Und da ist es teilweise auch so, dass die Stadt uns dann Darkfiber-Strecken zur Verfügung stellt, sodass wir Standorte anbinden können. Zum Beispiel am Marktplatz gibt es in Backnang Freifunk, dann gibt es am Rathaus gibt's Freifunk, an der Bleichwiese, ein kleiner Bereich am Fluss, da gibt es auch Freifunk und das sind dann Standorte, die per Glasfaser dann jeweils angebunden sind an einen zentralen Standort. Genau, ja.
Sehr schön, dass es so viele verschiedene Projekte noch gibt. Kongress ist ja nur einmal im Jahr und wir sind auch gerade am Jahresende. Das ist zwar die Sendung für den Januar, aber vielleicht habt ihr trotzdem Wünsche, Visionen fürs nächste Jahr. Habt ihr euch was vorgenommen? Habt ihr irgendwelche Wünsche, wie sich Freifunk entwickeln soll? Irgendwelche Dinge an die gesamte Freifunk-Community, was ihr euch vorstellen könntet, was sich ändert?
Wir brauchen mehr Leute. Ja, das ist wirklich ein Problem. Ja, also wir haben einfach einen Stamm von Leuten, die, also jetzt ist, ich rede jetzt mal nur für uns hier bei uns in Esslingen, unsere kleine Truppe, ja, aber das ist bei den anderen durchaus ähnlich, die sind ja oftmals eben auch aus der IT-Branche, das heißt, die haben eh zu tun und machen nebenher noch Freifunk. Und die Menge der Leute ist halt einfach gering, also das ist halt Fachkräftemangel, wie überall. Und deswegen müssen wir das irgendwie versuchen, breiter aufzustellen. Und da glaube ich, brauchen wir auch ein bisschen mehr Ideen, wie wir da auch mehr, vielleicht auch anders an die Leute rangehen, nicht ausschließlich über die Begeisterung für Technik, sondern eben vielleicht auch über das Thema sozialer Zusammenhalt möglicherweise. Also man muss da wahrscheinlich verschiedene Wege finden, wie man neue Leute gewinnt dafür und denen auch die Angst nehmen vor der Technik ein Stück weit, ja. Für manche Leute haben ja auch Angst davor. Aber man muss aus dieser Community der IT-affinen Menschen ein Stückchen rauskommen, darüber hinaus wirken. Und da, glaube ich, brauchen wir einfach ein paar Ideen, weil sonst wird's einfach eng, ja. Also die Anforderungen steigen, ja. Wie gesagt, wir haben ja die Projekte genannt. Das wird ja nicht weniger werden. Und dann wird es halt irgendwann mal eng, dass wir es einfach auch nicht mehr schaffen können. Ja,
ja, das sehe ich ganz ähnlich. Also man sieht es daran, wenn wir irgendwie Kapazitäten ausbauen, wenn wir neue Server mieten, wenn wir irgendwo einen schnelleren Link stecken, dann kann man eigentlich die Tage zählen, bis das dann irgendwie genutzt wird. Ja, also das geht wirklich schnell. Es wird genutzt, wenn es da ist. Wir sehen weiterhin den Bedarf für Freifunk. Ja, und deswegen mein Wunsch wäre auch, dass wir irgendwie, ja, mehr Leute finden, die sich für den Freifunk begeistern können, auf jeden Fall, ja. Und was ich natürlich cool fände, ist, wenn wir am Fernsehturm mal so einen Richtfunk bauen können, die Stadt rein haben.
Genau. Da würde ich euch auch in die Spur schicken wollen. Also ich meine, mir macht es immer extrem viel Spaß, solche Distanzen zu überwinden und Ecken zu erschließen. Wir sind aber jetzt auch schon fast am Ende.
Schon fast am Ende. Das seht ihr, die Zeit vergeht immer schneller, als man denkt. Da muss man gar nicht so viel Angst vor dem Freifunkradio haben. Vielleicht auch an der Stelle, Aufruf an andere Communities, wenn ihr über den Stand in eurer Community berichten wollt, wenn ihr Mitstreiter sucht, meldet euch bei uns. Wir machen mit euch eine Sendung. Wir haben das schon erfolgreich getestet, dass wir das auch in Berlin aus dem Studio remote machen können. Live und remote. Von daher ist das alles kein Problem mehr, dass wir euch damit einbinden können und bei Themen, die ihr habt, es muss nicht immer eine Community-Vorstellung sein, es kann auch mal ein tolles Projekt sein, eine Software oder technische Details, wie ihr jetzt euer OpenWRT im Detail konfiguriert, um dann bei euch Freifunk zu machen.
Die 30 Minuten sind voll. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und macht weiter fleißig und stärkt den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Vielen Dank.
Gut, Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Und genießt den Kongress noch.
Jo. Selbstredend, oder?
Tschüssi. Ciao.